Guten Morgen. Als erstes wollte ich fragen, haben wir Kinder da, die eine Kindergeschichte hören wollen würden? Traut sich jemand nach vorne?
Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von einer Frau, die auch starken Einfluss auf das hatte, was wir heute kennen. Aber zuerst die Geschichte, die spielt ja vor ungefähr 200 Jahren, und zwar in England. Und das Mädchen, um das es damals geht, das ist in einer reichen, privilegierten Familie aufgewachsen. Und sie hatte schöne Kleider und Pferde und sie war in einer guten Schule, sie hatte Diener und sie konnte immer mit ihren Freundinnen so eine Party feiern, wenn sie das wollte. Aber das alles hat sie nicht glücklich gemacht. Sie wollte was Nützliches in ihrem Leben tun. Und sie hat mal in ihr Tagebuch geschrieben, da war sie 16 Jahre alt, dass Gott sie am 7. Februar angesprochen hat und sie in seinen Dienst rief. Aber welcher Dienst es sein sollte, das wusste sie damals nicht. Und wie sie dann vielleicht ein Stück weit dazu gekommen ist oder wie sie erkannt hat, was sie tun kann, das spiegelt diese Geschichte wieder. Weil als sie 6 Jahre alt war, war sie glücklich mit ihrem Vikar auf dem Weg, auf dem Rücken ihrer Ponys, ritten sie durch die englischen Hügel und auf einmal hält sie an. Und sie zeigt dem Pfarrer, dem Vikar, guck mal da hinten, die Schafe von dem Hirten, die sind ganz, ganz zerstreut. Normalerweise sind die in so einer Herde, aber die ganzen Schafe, die waren über den ganzen Hügel verstreut. Und sie wusste sofort, dass irgendwas, was normalerweise so nicht war, also war irgendwas falsch. Also sind sie ganz schnell zu dem Hirten geritten und sie kommen bei dem Hirten an und der alte Roger, so hieß der Hirte, der war ganz traurig und er hat so auch so eine Träne im Auge gehabt. Und sie fragen, hey Roger, was ist denn los? Und er sagt ganz, ganz traurig, da waren so ein paar Jungs, die haben mit Steinen nach meinem Hund geschmissen und der ist verletzt und der kann nicht mehr laufen und ich glaube, dass er jetzt sterben wird, weil ja, er kann mir nicht mehr helfen, ich kann mich nicht um ihn kümmern und er ist einfach krank. Und das hat dieses kleine Mädchen so sehr berührt, dass sie ganz schnell wieder zurück auf den Rücken ihres Ponys geklettert ist und gefragt hat, wo ist denn der Hund? Und der war in so einer Scheune, der war so ein Stückchen weit weg und dann ist sie ganz schnell dorthin geritten und hat nach dem Hund geschaut. Der Vikar war auch mit dabei und dann sind sie dort rein und haben diesen Hund gefunden und das Mädchen so, können wir nichts für diesen Hund tun? Und der Vikar hat sich das nochmal so angeschaut und festgestellt, ja, so tragisch ist es nicht. Es ist verletzt, es blutet und man muss es sauber machen, ein bisschen pflegen. Aber das muss halt jemand tun. Und Florence, ich mach das. Ich kümmere mich um diesen Hund. Und tatsächlich hat sie das sauber gemacht und verbunden und sich immer um ihn gekümmert, ihn gefüttert. Und nach ein paar Tagen konnte er sogar schon wieder laufen. Und das hat sie so glücklich gemacht und das hat sie so richtig erfüllt, dass das so ein Wunsch in ihr gereift ist, dass sie Menschen helfen möchte. Später schreibt der Vikar einen Brief an sie. Und dort schreibt er, ich überlege, ob sie sich noch erinnern, wie sie vor vielen Jahren zusammen mit mir den Tod von Cap, dem Schäferhund des alten Rogers, verhindert haben. Ich erinnere mich an die Freude, die es für sie bedeutet hat, das Leben dieses armen Hundes zu retten. Ich war dankbar, das miterleben zu dürfen. Für mich war es keine Option, kein Omen für das, was sie tun würden, wenn sie erwachsen sein würden. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, aber es war ein Zeichen dafür, dass Güte und Liebe, wie sie im 1. Korintherbrief Kapitel 13 vorgestellt werden, bei ihnen Wurzeln haben würden. Und Florence Nightingale heißt dieses Mädchen. Das ist so die Begründerin des modernen Pflegedienstes, der modernen Krankenpflege geworden. Weil damals, als sie gelebt hat, waren so die Krankenpfleger so Notstopfen. Das waren Menschen, die kein gutes Ansehen hatten, die sich um die kranken Menschen gekümmert haben. Und nach 30 Jahren Kampf durfte sie dann endlich die Krankenpflegeausbildung machen. Und ist dann in den Militärdienst gegangen, weil Krieg war. und hat dort sich um die Soldaten gekümmert, das ganze System umgeändert, sodass viele Soldaten, die vorher einfach gestorben wären, weil es nicht richtig um sie gekümmert wurde oder weil auch einfach nicht gewusst wurde, was hätte getan werden müssen, hat sie das reformiert. Und bis heute gibt es Schulen, die auf sie zurückgehen und die heute noch sehr, sehr wertvollen Dienst einfach leisten. Und das Spannende an dieser Geschichte für mich ist, dass auch wenn sie nicht wusste, was sie später werden will, aber sie hat, ist das geworden, was sie in ihrer Kindheit schon geprägt hat. Also manchmal erkennen wir schon in unseren Charakterzügen, wer wir später sein werden. Das Gute ist aber auch, dass wir das auch selber bestimmen können und formen können, was wir werden wollen. Das war die Kindergeschichte. Jetzt darfst du noch ein bisschen malen. So, jetzt stehe ich hier ganz unvorbereitet, also nicht ganz. Ich habe so ein Skript, aber ohne meine Markierungen und ohne alles, weil es ist halt die Online, also meine digitale Version und nicht die auf Papier, wo ich alles reingeschrieben habe, was ich noch so markieren wollte. Aber naja, nichtsdestotrotz wisst ihr, was Gott euch sagen möchte heute. Genau, ich bin Frederik, ich bin 25 Jahre alt, ich bin vor allem in der Region um Aalen, Ellwangen rum aufgewachsen, das ist so an der A7 zwischen Ulm und Würzburg, bin dort auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, wir hatten zwar keine Tiere, aber wir haben auf dem Land gelebt und da habe ich sehr, sehr viel leben dürfen und drum berühren mich solche Geschichten wie die Kindergeschichte auch manchmal ein bisschen mehr, weil ich da doch irgendwie, so Tiere, das ist für mich einfach was wirklich Besonderes. Ich war noch ein Jahr in Neuseeland, habe dann mein Studium als Fahrzeugtechniker in Stuttgart abgeschlossen, bin dann letztes Jahr hatte ich die Ehre, auf der Missionsschule sein zu dürfen, genau mit Jojo, Flo und Cleo. Und das ist jetzt auch im Juli abgeschlossen gewesen. Ich bin jetzt wieder nach Kirchberg an der Mur, das ist so zwischen Backnang und Ludwigsburg, gezogen und beginne dann am Montag tatsächlich meine Arbeit. Die Predigt oder über das, was ich heute mit euch reden möchte, ist vielleicht eine Geschichte in der Bibel, die von vielen die Lieblingsgeschichte ist. Eine Geschichte, die wir schon ganz, ganz oft gehört haben. Aber lasst uns eintauchen, lasst uns dort hineinversetzen, lasst uns zurück in der Zeit gehen. Weil die Szene, in der wir beginnen, ist, finde ich, sehr beeindruckend. Auf einer weiten Ebene verteilt standen schwarze Zelte aus Ziegenfell. Zwei Lager waren ersichtlich, deutlich voneinander getrennt. Und rings um die großen, prächtigen Wohnstätten der Stammesführer reihten sich Dutzende von kleineren Zelten. In einiger Entfernung von jedem Lager grasten Herden und Tiere, Kamele, Schafe, Ziegen, vielleicht auch die ein oder andere Kuh. Vor dem geräumigen zentralen Zelt des Stammesoberhauptes sah man zwei Personen, einen alten Mann und einen kleinen Jungen. Der alte Mann saß, während der Junge neben ihm stand und ganz aufmerksam zuhörte. Der Junge schaute dem Alten ernst ins Gesicht, während dieser ihm eine Geschichte erzählte. Der Junge kam aus dem anderen Lager, welches seinem Vater gehörte und in dem er zu Hause war. In den letzten Wochen hatte er oft die Strecke zwischen den beiden Lagern zurückgelegt, immer gespannt darauf, eine Geschichte von seinem Großvater zu hören. Der alte Mann kannte unzählige Geschichten, die den Jungen tief bewegten. Diese Geschichten offenbarten ihm die Existenz eines Gottes, des einzig wahren Gottes, des Schöpfers aller Dinge. Dieser Gott hatte seinen Urgroßvater Abraham und seine Sippe für eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Menschheit auserwählt. Dieses Wissen um den allwissenden Gott, die größte Wahrheit des Universums, prägten den Jungen von klein auf und hatte einen enormen Einfluss auf seinen wachsenden Geist. Der alte Mann war schon lange Bewohner dieses Landes und trug den Namen Isaak, Sohn von Abraham. Der Junge an seiner Seite, vielleicht könnt ihr es schon erraten, ist Josef, Sohn von Jakob. Naja, wir wissen nicht ganz genau, ob sich diese Geschichte so zugetragen hat. Was wir allerdings wissen, ist, dass tatsächlich die
Lebzeiten von Josef und Isaak sich noch überlappen. Und wir wissen nicht ganz genau, wann Jakob damals zurück zu Isaak gekehrt ist. Und von dem her finde ich es eine schöne Vorstellung, dass Josef noch von seinem Großvater die Geschichten hören konnte, persönlich aus erster Hand, wie Gott ihn geführt hat, wie es sein gemusst hat, mit Abraham auf dem Berg gewesen zu sein und sich sein Leben in Gottes Hand zu legen und zu wissen, ich bin das Opfer. Naja, heute möchte ich euch mit euch in die Geschichte eintauchen, um herauszufinden, was Josef zu diesem Mensch gemacht hat, der er später war. War er eben von Gott berufen und konnte sein Schicksal nicht entgehen und war einfach wirklich ein krasser Typ von Geburt an? Oder steckte in seiner Geschichte Entscheidungen und Charakterentwicklungen, die ihn zu dem Menschen gemacht haben, auf den wir heute zurückschauen, als Vorbild zurückschauen können? Ein Mann voll Glauben, Vertrauen, Vergebungsbereitschaft, Führungsqualitäten, Bescheidenheiten und ein Mensch, der die Geschichte Israels ganz entscheidend mitgeprägt hat. Wer war Josef eigentlich? Wir lernen Josef als einen eingebildeten Jungen kennen, zu arrogant für sein eigenes Wohl. Es reicht ihm nicht, der Liebling seines Vaters zu sein, das Kind, das eine Sonderbehandlung erhielt. Der Sohn der alten Tage Jakobs, heißt es in 1. Mose 37, Vers 3. Er hatte Josef lieber als alle seine Söhne. Und Josef wusste das, musste das auch allen noch unter die Nase reiben, oder? Als Gott Josefs Träume schenkte, die ihm offenbarten, dass er eines Tages seiner Familie vorstehen würde, also nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinen Eltern, erzählte Josef gedankenlos allen davon. Zweimal. Sein Vater wies ihn zurecht, seine Brüder wollten Rache und die bekamen sie. Zu Beginn seines Lebens wusste Josef nicht, wie er geschickt mit anderen zusammenarbeiten sollte. Ihm fehlte es an Erfahrung, Weisheit und Bescheidenheit, drei Eigenschaften, die man erst im Laufe der Zeit erwirbt. Das schreibt John Maxwell in der Leadership Bible als Kommentar. Josef war also nicht in allen Hinsichten perfekt. Nicht dieser große Vorbild, was wir immer vor Augen haben. Kein geborener Regent oder Leiter. Die Bevorzugung, die sich schon in der Geschichte seiner Väter immer wieder zeigt. Abraham liebte Isaak mehr als Ismael. Jakob war Lieblingssohn der Mutter und Esau der Lieblingssohn des Vaters. Hatte auch in seinem Charakter Spuren hinterlassen. Josef ist in eine wirklich kaputte Familie geboren worden. An ihm wird die Rivalität der Frauen seines Vaters deutlich. Durch die bevorzugte Behandlung seines Vaters wuchs nicht nur der Neid in Josefs Brüdern, sondern auch sein Herz wurde stolz und eitel. Durch das bunte Gewand kommt das alles nur noch mehr zum Ausdruck und wurde tagtäglich seinen Brüdern vor die Augen geführt. Er verstand die Dynamiken in seiner Familie nicht. Entweder er konnte sich nicht vorstellen, wie seine Brüder auf seine Träume reagieren würden, oder er wollte es schlichtweg nicht. Die Bibel sagt, dass seine Brüder ihn schon hassten, nachdem er seine Träume erzählte. Und nachdem er seine Träume erzählte, hassten sie ihn noch mehr so rum. Josef tat und sagte Dinge, ohne die damit verbundenen zwischenmenschlichen Probleme zu verstehen oder zu berücksichtigen. E.G. Weidt schreibt dazu in Wie alles begann auf Seite 194, das falsche Verhalten seines Vaters hatte auch in Josefs Charakter Auswirkungen hinterlassen. Fehler waren gefördert worden, die nun berichtigt werden mussten. Josef war anspruchsvoll und überheblich geworden. Doch in all seinen charakterlichen Unvollkommenheiten hat er doch einen entscheidenden Unterschied zu seinen Geschwistern. Wieder Ellen White schreibt, wie alles begann. Seine außergewöhnliche körperliche Schönheit schien ein Spiegelbild der Schönheit seines Herzens und Verstandes zu sein. Der Junge war unverdorben, tatkräftig und fröhlich und bewies schon früh sittliche Ernsthaftigkeit und Stärke. Er hörte den Unterweisungen seines Vaters gut zu und hatte Freude daran, Gott zu gehorchen. Die Eigenschaften, die ihm später in Ägypten auszeichneten, Sanftmut, Treue und Wahrhaftigkeit, zeigten sich schon jetzt im täglichen Leben. Das sieht für uns wie eine große Spannung aus, oder? So auf der einen Seite schon diese sehr gläubige, vielleicht auch perfektes Adventistenkind mit direkt in Verbindung mit Gott aufgewachsen, ein tiefgläubiger Junge, gleichzeitig aber auch irgendwo Hochmut, Stolz, Selbstsicherheit in seinem Leben. Und ich muss zugeben, man kennt es manchmal so. Vielleicht fehlt einem ein bisschen mehr die geistliche Komponente, aber ich erlebe es so, dass wir alle in unserem Leben diese Spannung erleben. Seine Geschwister hingegen stehen aber im groben Kontrast dazu. Ihr Charakter war von Neid und Eifersucht zerfressen. Allzu oft hatten sie den Streit zwischen ihren Müttern und die Gunst Jakobs mitbekommen. 4 Frauen sind eben 3 zu viel. Und so sehen wir, wozu polygame Familienverhältnisse führen. Ellen White schreibt wieder, die Sünde Jakobs und die Kette der Ereignisse, die sich daraus ergab, übten unweigerlich einen Einfluss zum Bösen aus. Ein Einfluss, der seine bitteren Früchte im Charakter und im Leben seiner Söhne offenbarte. Als sie erwachsen wurden, traten bei ihnen bedenkliche Fehler zutage. In der Familie zeigten sie sich nur allzu deutlich die Folgen der Vielehe. Dies schreckliche Übel führte dazu, dass die Quellen der Liebe versiegten und sein Einfluss schwächte die heiligsten Bande. Die Eifersucht der 4 verschiedenen Mütter vergiftete das ganze Familienleben. Die Kinder wurden streitsüchtig und wehrten sich gegen jede Aufsicht. Das verursachte dem Vater Kummer und Sorgen und verdüsterte sein Leben. Naja, zurück zu Josefs Geschichte. Josefs Brüder sind schon seit einigen Wochen mit den Herden auf der Suche nach Weideland. Da Jakob immer noch keine Botschaft über das Wohlergehen seiner Söhne hat, trifft er die Entscheidung, Josef zu senden. Lass mal kurz ein kurzes Gedankenspiel hier durchführen. Wäre Josef gegangen, hätte er gewusst, was ihn erwartet? Ich glaube nicht. Angenommen, er hätte gewusst, wie seine Brüder ihm begegnen und ihn behandelt würden, was sie mit ihm tun würden. Angenommen, er hätte von ihrem tiefen Hass gegen ihn gewusst, von ihrer Absicht, ihn umzubringen, von der Grube, von seiner Einsamkeit, dem Verkauf an die Ismaeliter, dem Verkauf in die Sklaverei. Hätte es ihm jemand verübelt, nicht zu gehen, vor diesem Auftrag zurückzuschrecken? Er hätte zu Hause sicher und gemütlich behütet im Haus seines Vaters bleiben können. Vielleicht ist es manchmal besser, nicht zu wissen, welche Schwierigkeiten vor uns liegen. Wir können unsere Zukunft in die fähigen und fürsorglichen Hände unseres allwissenden, allmächtigen und allgegenwärtigen Vaters legen, der uns liebt und uns weitaus besser kennt und führen kann, als wir uns selbst leiten können. Kennen wir nicht auch genug Situationen, in denen wir vor Entscheidungen stehen und wissen wollen, welchen Ausgang unsere Geschichte haben wird? Was wird aus unserem Leben, wenn ich diesen Beruf wähle? Ist dieser Partner der richtige? Lohnt es sich, in der Gemeinde dieses Projekt anzufangen und hineinzuinvestieren? Kann ich mit meinem Zeugnis und Lebenswandel Menschen erreichen oder werde ich am Ende nur ausgelacht? Und es wäre vielleicht einfach leichter gewesen, meinen Mund zu halten. Aber Josef macht sich auf den Weg, nichts ahnend, was ihn erwarten wird. Für sich hat er entschieden, treu und gehorsam zu sein. Er weiß, dass der Gott seiner Väter auch sein Gott ist und mit ihm auf dieser Mission ist. Als er in Sichtweite seiner Brüder kommt, flammt ihr Hass gegen ihn auf. Sie sehen ihn in seinem bunten Gewand, all die Bevorzugungen des Vaters, über seine überheblichen Träume kommen ihm wieder ins Gedächtnis. Muss der Träumer uns nun auch hier unsere Ruhe nehmen? In ihnen formt sich ein Plan. Ein für alle Mal Ruhe mit dem Geschwätz, Josef muss weg. Auf so einer langen Reise kann immer mal ein Unglück geschehen, oder? Durch Gottes Eingreifen wird aber Josef nicht direkt getötet, sondern nur in einen tiefen Brunnen geworfen. Dort sitzt er allein und verzweifelt. Sein Gewand ist ihm entrissen und der Junge mit gerade mal 17 Jahren sitzt auf dem Boden eines Brunnens. Welche Gedanken müssen ihm dort durch den Kopf gehen? Hätte er das Verhältnis zu seinen Brüdern falsch eingeschätzt? Er hätte nicht im Traum daran gedacht, dass seine Brüder so endgültige Maßnahmen ergreifen würden. War das hier nur ein Streich, den sie ihm spielen wollten, einfach eine Lektion, die sie ihm erteilen wollten? Als er am nächsten Morgen aus der Grube gezogen wird und sich eine Karawane ismailitischer Sklaven und sich eine Karawane ismailitischer Sklavenhändler gegenüber sah, wusste er, dass es hier kein Scherz, sondern bitterer Ernst. Er wurde gerade verkauft als Sklave. Er wusste, niemals ist ein Sklave zurückgekommen. Verzweiflung, Wut und Angst durchströmen ihn. Er zittert am ganzen Körper. Das Geld wurde übergeben, die Beine und Hände in die Schlange von Sklaven gebunden, mit denen er sein Schicksal teilte. Eine weite Reise bis nach Ägypten hinab lag vor ihm. Wo war Gott? Wie konnte Gott das zulassen? Dann aber wandten sich seine Gedanken dem Gott seines Vaters zu. Schon als Kind hatte man ihn gelehrt, diesen Gott zu lieben und zu ehren. Oft hatte er im Zelt seines Vaters zugehört, wenn dieser von seiner Traumvision erzählte, die er als Flüchtling und Verbannter erhalten hatte, nachdem Jakob von zu Hause geflohen war. Er hatte von den Verheißungen gehört, die Jakob von Gott empfangen hatte und wie sie in Erfüllung gegangen waren, wie Engel in der Stunde der Not gekommen waren, um ihn zu unterweisen, zu trösten und zu beschützen. Und Josef hatte vom Erlöser erfahren, den Gott aus Liebe für die Menschen vorgesehen hatte. All dies wurde ihm nun deutlich bewusst. Josef gewann die feste Überzeugung, dass der Gott seiner Vorfahren auch sein Gott sein würde. Dort auf dem Weg vertraute er sich ganz diesem Gott an und betete, dass der Beschützer Israels im Lande seiner Verbannung mit ihm sein möge. Aber auch Josef hatte von Gott ein Versprechen bekommen, wenn auch etwas anders als das bei Abraham, Isaak und Jakob der Fall war. Er wusste, dass die Träume, die er vor einiger Zeit erhalten hatten, waren von Gott und diese Umstände konnten nichts daran ändern, dass ihre Botschaft in Erfüllung gehen würde. Josef träumte zwar nicht von den großen Plänen Gottes, zu deren Verwirklichung er beitragen sollte, aber seine Träume gaben ihm eine Vorstellung von großen zukünftigen Entwicklungen, in denen er eine Rolle spielen sollte. Er gewann einen Eindruck, zwar vage, aber dennoch eindeutig genug, um ihn nachdenklich zu machen, dass er von Gott auserwählt war, ein Segen für andere, für seine Familie zu werden. Und dass er seinen Brüdern so weit überlegen sein sollte, dass sie zu ihm aufschauen und ihm Ehre erweisen würden, als ob er die Herrschaft über sie inne hätte. Die hohe Bestimmung, die ihm diese Träume offenbarten, sollten ihm für einen so wichtigen Dienst zuteil werden, dass seine Familie ihn dafür ehren würde. Die übertragenen Talente und Möglichkeiten, die ihm gegeben werden sollten, sollten nicht für ihn selbst, sondern zum Nutzen anderer eingesetzt werden. Wenn wir alle eine solche Sichtweise hätten, dass unsere natürlichen Talente und Begabungen sowie unsere erworbenen Fähigkeiten und Errungenschaften für uns für andere gegeben wurden und dass wir Verwalter dieser Talente und Errungenschaften sind, würden wir uns wahrscheinlich und umfassender und entschiedener vom göttlichen Geist zur Verwirklichung der Ziele Gottes einsetzen lassen. Josef hatte keine Ahnung und keine Vorstellung von dem Weg, den Gott mit ihm gehen wollte, um die hohe Stellung zu erreichen, die ihm in seinen Träumen vorausgesagt worden war. Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis er erkannte, dass der für ihn vorgezeichnete Weg weder leicht noch kurz war. Der erste Schritt auf diesem Weg sollte nun getan werden. In all dem Leid klammert sich Josef an Gott, der ihm in seiner Kindheit nahegebracht wurde, den er kennengelernt hatte, der in dieser Situation von dem Gott seiner Väter zu seinem Gott wurde. Früher schon war Josef verantwortungsbewusst und vertrauenswürdig gewesen und sein Vater hatte ihm Verantwortung übertragen und Vertrauen entgegengebracht. Warum sollte er jetzt hier in Ägypten anders handeln? So gewann Josef schnell Einfluss und Stellung im Haus Potiphars. Und es hieß von ihm in 1. Mose 39, Vers 4, darum schenkte er Josef seine Gunst und machte ihn zu seiner rechten Hand. Er setzte ihn als Vertreter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Doch Josef fand nicht nur Gefallen in Potiphars Augen, auch die Frau seines Herrn warf ein Auge auf ihn. Sie wünschte sich Josefs Nähe und versuchte ihn zu verführen. Doch Josef blieb seinem ägyptischen Herr treu. Josef wird aufgrund seiner Treue ins Gefängnis geworfen. Das ist nicht das, was wir uns unter Belohnung für Treue vorstellen würden, oder? Aber hätte er hier nicht den einfacheren, freudvolleren Weg wählen können? Vielleicht hätte er dadurch die Gunst seiner Herren gewonnen. Er hätte manchmal unliebsamen Aufgaben entgehen können, so manche schöne Stunde in Gesellschaft verbringen können, wenn sein Herr nicht da ist. Aber war dieser Kampf mit einer einmaligen Entscheidung getroffen? Potiphas Frau versucht es immer und immer wieder. Hier musste er ausdauernde Willensstärke beweisen. Bestimmt kommen Josef auch Zweifel. Was, wenn er nachgibt? Bekommt das überhaupt jemand mit? Doch dann denkt er an Gott. Er hat seinen Gott ein Versprechen gegeben und seinen Gott und seinen Gott ihm. Daraus zieht er Stärke. Ist Josef plötzlich in die Situation Willensstärke gewachsen? Ich glaube nicht. In vielen Situationen vorher hatte er seine Willenskraft stärken können. Jedes Mal, wenn wir einer kleinen Versuchung nicht nachgeben, stärkt sich unser Charakter. Das ist es, was Josef die letzten Jahre getan hat. Er war treu. Er hat die Versuchung besiegt. Doch als Belohnung dafür wird er der versuchten Vergewaltigung beschuldigt und ins Gefängnis geworfen. Noch tiefer hinab. War unschuldig verraten, verkauft worden sein nicht schon genug? Nun ist er auch noch unschuldig im Gefängnis. Josef kommt ins Gefängnis, ganz unten angekommen, verliert er seine Treue zu Gott aber immer noch nicht. Kann ihn hier noch die Gewissheit halten, dass Gott einen Plan für sein Leben hat? Wie soll das zusammenpassen mit dem, was er damals in seinen Träumen gesehen hat? Wie will Gott aus ihm einen Führer machen, wenn er im Gefängnis sitzt? Aber schwere Zeiten können ein Segen sein. Für Josef waren sie das. Aber der Segen liegt nicht in der Not selbst, sondern in der Art und Weise, wie wir ihr begegnen und sie ertragen. Wenn wir unser Leid ungeduldig und klagend tragen, wird die Prüfung zum Fluch und nicht zum Segen. Dann stehen wir am Ende schlechter da, als es hätte sein müssen. Das Leid, das uns hätte bereichern sollen, wird uns verarmen lassen, wenn wir es mit Unzufriedenheit ertragen. Aber wenn wir lernen, unsere Prüfungen mit Geduld zu ertragen, weil wir glauben, dass ein liebender Vater sie zugelassen hat, um uns Dinge zu lehren, die wir auf keinen anderen Weg hätten lernen können, dann verwandelt sich unsere Mühsal und Prüfungen in einen so tiefen Segen wie bei Josef. Josef hat sich selbst in der dunkelsten Stunde nicht aufgegeben. Oder besser gesagt weiß er, dass Gott ihn nicht aufgegeben hat. Nichts ist aus der Hand seines Gottes entglitten. Gott dachte sich nicht, oh, so war das aber nicht geplant gewesen, dass Josef jetzt im Gefängnis sitzt. Das war ein Missgeschick, dass Josef jetzt dort ist. Gott war bei ihm und er wusste ganz genau, wie es Josef ging. Aber Josef konnte sich nicht an dem festklammern, was er in seiner Kindheit über Gott gelernt hatte. Er erinnerte sich an all das Leid, das auch schon seinen Vater Jakob durchleiden musste. Und wiederum heißt es in 1. Mose 39, aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand, und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Was ein Zeugnis. So kam es, dass zwei Hofbeamte des Königs ins Gefängnis gebracht wurden. Und durch seine fürsorgliche Art gewann er ihr Vertrauen. Und so erzählten sie ihm auch von ihren Träumen, die ihnen eines Nachts gegeben wurde. Dem Mundschenk zum Segen, dem Bäcker zum Fluch. Bevor die Beamten das Gefängnis zur Erfüllung der Träume verließen, bat Josef, den Mundschenk seiner Situation dem Pharao zu schildern und Gerechtigkeit zu erwirken. Ein Grashalm Hoffnung, an dem er sich versuchte festzuklammern. Jeden Morgen brachte neue Hoffnung. Ist heute der Tag? Wird sich heute mein Schicksal wenden? Aber mit jedem Abend, der hereinbrach, sank die Hoffnung. Und irgendwann wusste Josef mit Sicherheit, dass er vergessen worden war. Gott, wo bist du? Fühlen wir uns nicht auch oft vergessen? Gott, ich bete schon so lange, aber du hilfst mir nicht. Und irgendwie wird alles nur noch schlimmer. Die Krankheit hat mich schon so lange im Griff. Ich bin schon so lange arbeitslos und kann meine Familie nicht richtig versorgen. Konflikte im Freundes- und Familienkreis. Gott, ich will doch nur mit dir leben. Aber es wird hier alles nur noch schlimmer. Gab es bei uns auch schon Lichtblicke, bei denen wir dachten, das könnte ein Ausweg sein, und er zog vorüber, ohne dass sich etwas änderte? Gott, hast du mich vergessen? Josef bleibt 2 lange Jahre im Gefängnis. Auf einmal schallt es aber durch das Gefängnis. Josef, wo ist Josef? Bringt Josef her. Den Kanaaniter, schnell, waschen, frisieren, anziehen. Der Pharao verlangt nach ihm. Aber schnell, Josef schreckt auf, was war los? Hat er etwas getan? Auf einmal geht alles schnell und Josef steht frisch gewaschen, rasiert und mit sauberen Gewändern im Palast des Pharaos. Immer noch nicht wissend, was vor sich geht, wird er in den Thronsaal geführt. Eine bedrückende Stille liegt über dem Saal. Alle schauen zu Boden, doch Josef weiß, dass sein Gott mit ihm ist. Er weiß, dass sich heute seine Zukunft entscheiden wird. Gerade noch wurden ihm die Verhaltensregeln gegenüber dem Pharao eingebläut, doch er weiß, er wird sich nicht vor einem Menschen verbeugen. So schreitet er mutig und mit Gott an seiner Seite vor den Pharao. Der Pharao richtet das Wort an Josef. Er erzählt ihm von seltsamen Träumen und setzt Vertrauen in Josef, dass dieser ihm die Bedeutung der Träume erläutern könne. Offensichtlich hatten alle anderen Beamten des Pharaos schon vergeblich versucht, eine befriedigende Deutung der Träume zu liefern. Josef wusste, dass er dazu nicht in der Lage war. Aber er wusste auch, wer dazu imstande war. Darum begann Josef damit, Pharao auf den Ursprung seiner Träume aufmerksam zu machen. Er sagt, Gott hat den Pharao sehen lassen. Josef stand hier nicht im Mittelpunkt der Situation. Er stellte Gott dorthin, einen Gott, den die Ägypter nicht kannten, einen Gott, der über ihre Macht war. Nicht nur brauchte es einen Sklaven und Gefangenen, um den Pharao die Träume zu erklären, auch musste der Ursprung der Träume noch ein unbekannter Gott sein. Doch Josefs Demut und Ruhe machten es dem Pharao möglich, anzunehmen, was dieser Gott ihm zu sagen hatte. Nicht nur nahm der Pharao Josefs Worte an, er setzte ihn über ganz Ägypten. Du sollst über mein Haus sein. Doch du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du, sind die Worte des Pharaos zu Josef. Josef hatte sich als treu erwiesen und Gott konnte ihn gebrauchen und segnen. Ein Prinzip, das die ganze Bibel durchzieht. Blessed to be a blessing. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Schon zu Abraham hieß es 4-mal, durch dich will ich segnen alle Völker. Naja, in den 7 folgenden Jahren des Überflusses ist Josef ein Mann, der sich als treu erweist. Keine Überheblichkeit, keine Selbstsucht, keine Untreue, kein Stolz, keine Gier zeigen sich in Josefs Charakter. Er bleibt treu und erfüllt seine Aufgabe. Die Verlockung, die Macht, die ihm anvertraut ist, zu missbrauchen und zu seinem Vorteil zu nutzen, widersteht er. Manchmal machen wir uns gar keine Vorstellung davon, dass wir hier nicht über Tage, Wochen oder Monate reden, sondern von 7 Jahren. Mittlerweile ist Josef 20 Jahre in Ägypten, damit 37. Welche Ausdauer muss hier sein Charakter bewiesen haben, nicht irgendwann zu sagen, komm, ich war jetzt so lang treu und aufrichtig, jetzt kann ich mir nach der ganzen Tortur auch endlich was gönnen. Dieses Verhalten kennen wir nur allzu gut von uns und selbst die Wissenschaft hat einen Namen dafür, Licensing-Effekt. Moralische Lizenzierung oder auch einfach als Freifahrtschein bezeichnet. Es beschreibt ein psychologisches Phänomen, bei dem sich Menschen nach einer guten Tat eher geneigt fühlen, eine weniger moralische oder sogar schlechte Tat zu begehen, ohne dabei Schuldgefühle zu empfinden. Aber Josef ist sich seiner Prinzipien bewusst und betrügt sich selbst und Gott nicht. Ich möchte hier in der Geschichte Josefs enden. Israel findet in Ägypten einen Ort, an dem Gott sein Versprechen an Abraham erfüllen kann. Ich will dich zu einem großen Volk machen und deine Nachkommen lasse ich so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Meer. Ein Land, das ihnen gehört. Ein Land, in dem sie siedeln und sich zivilisieren können. Ein Land, in dem sie sicher und versorgt sind. Ein Land, in dem es genug Lebensmittel gibt, um das rasche Wachstum Israels zu versorgen. Das war in Kanaan damals nicht gegeben. Aber was können wir von Josef lernen? Josef war auch nur ein Mensch wie wir, mit Schwächen und Stärken und einer Beziehung zu Gott. Gott hatte ihn für eine besondere Aufgabe erwählt. Genauso wie Mose, später war Josef auch nicht von Geburt an imstande, diese Aufgabe auszuführen. Genauso wie Mose wurde Josef nicht übernatürlich befähigt und war auf einmal fähig, die ihm anvertrauten Aufgaben zu bewältigen. Gott musste ihn erstmal befähigen und an den Ort bringen, an dem er gebraucht wurde. Viele Krisen und Nöte haben seinen Charakter geformt. Durch Umstände und Aufgaben konnte er sich Fähigkeiten aneignen, die ihm später nützlich wurden. In all dem hat der Glaube an einen guten und allmächtigen Gott, der einen Plan für sein Leben hat, seine gesamte Lebensperspektive verändert. Ganz gleich, wo du dich jetzt befindest, wie unbedeutend oder niedrig du bist, Gott hat einen Plan für dein Leben. Viele von Gott gesandte Männer und Frauen, deren Biografie in der Bibel aufgezeichnet sind, waren anfangs unscheinbar und unbedeutend. Denkt an David inmitten seiner Schafe, an den Pflüger Elisa, der den Ochsen folgte, an Nehemia, der den Kelch trug, an Hanna, die Frau des Elkana, an Samuel, den Tempelknaben. Sie alle hatten einen bescheidenen Stand und doch hatten sie alle einen Plan für ihr Leben. Sie wurden alle von Gott gesandt, genau wie du und ich. Wenn wir uns entscheiden, Gott unser Leben zu übergeben, können wir auch Teil seines Plans sein. Trauen wir uns etwas zu? Glauben wir daran, dass Gott mehr für uns bereithält, als jeden Sabbat in die Gemeinde zu gehen und unter der Woche auf Arbeit zu erzählen, was uns von anderen Christen unterscheidet? Fangen wir an, Gottes Auftrag für uns ernst zu nehmen. Lasst uns nach Möglichkeiten suchen, wie wir das Vertrauen unseres Umfeldes gewinnen können, unserer Arbeitskollegen und Nachbarn. Wen können wir einladen und wem können wir helfen? Für wen können wir ein Segen sein? Wenn wir für Segen beten, müssen wir bereit sein, auch Segen zu sein. Blessed to be a blessing. Wenn wir im Kleinen anfangen, Gott treu zu sein und die Segnungen und Fähigkeiten, die er uns anvertraut hat, einzusetzen, wird Gott uns Stück für Stück auch größere Aufgaben geben können. Wir können nicht erwarten, dass die größten Wunder und Bekehrungen zu erleben, wenn wir nicht bereit sind, den langen Weg zu gehen. Und Josef ist den langen Weg gegangen. Ein Lied, das mir wichtig geworden ist und das Ganze nochmal so zum Ausdruck bringt, heißt The Called. Ich gebe euch den Text auf Deutsch kurz wieder, bevor wir es dann auf Englisch noch hören werden. Die erste Strophe beginnt: Manchmal denke ich, ich muss perfekt sein, damit Gott mich nutzen kann. Ich denke, ich muss alles wissen, niemals stolpern, niemals fallen. Ich konzentriere mich auf all meine Unzulänglichkeiten und nicht auf das, was Christus für mich tun kann. Ich vergesse zu vertrauen und ich kann nicht richtig sehen, dass Gott nicht die Befähigten ruft, sondern er befähigt die Berufenen. Er wird alles geben, was wir brauchen, wenn wir uns entscheiden, ihm alles zu übergeben. Dieser Gott beruft nicht die Befähigten, er befähigt die Berufenen. Niemand ist zu jung oder zu alt. Kein Leben ist zu hart, um von unserem Vater geformt zu werden. Er hat einen Platz für dich, den nur du ausfüllen kannst. Und er wird dir geben, was du brauchst, wenn du dich entscheidest, seinen Willen zu tun. Also hindere Gott nicht mit dem, was du meinst, nicht zu können. Sei einfach willig und bereit, dich gebrauchen zu lassen. Geh dorthin, wohin er dich führt, mit einem Herz, das bereit ist. Niemand weiß, was er durch dich tun wird. Nein, Gott beruft nicht die Befähigten, er befähigt die Berufenen. Und das ist die Botschaft, die ich euch durch die Geschichte Josefs weitergeben möchte. Es braucht keine Prediger, es braucht keine besonders befähigten Menschen, die besonders gut reden oder sonst irgendwas können, um für ihn aktiv zu sein. Er braucht jeden von euch, er braucht jeden von uns. Jeden auf seine Art und Weise. Seid bereit zu hören. Wir lesen gerade das Buch morgens, als Jesaja, Gebetskreis, was auch immer, über was davon übrig geblieben ist, von Pavel Goya. Und eine Sache, die mir wirklich wichtig geworden ist, die ich da noch anhängen möchte, ist, dass nicht wir unsere Pläne machen und Gott sagen, Gott hilf uns, unsere Pläne umzusetzen, sondern er hat damit begonnen, sich bereit zu machen, zu hören, was Gottes Pläne sind. Woher wissen wir, wie wir diese Menschen hier erreichen können? Gott muss uns zeigen, wie wir die Menschen hier erreichen können. Und wenn wir bereit sind, darum zu beten und das zu hören, diese Zeit ihm zu opfern, dann kann es sein, dass wir erstmal monatelang beten, dass Gott uns bereit macht, zu sehen, wo die Nöte wirklich sind, wo wir Menschen erreichen können. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du uns gerufen hast, dass du für uns einen Auftrag hast, den du uns gegeben hast. Und ich möchte dir danken, dass du nicht nur befähigte, große Menschen dazu gebrauchen kannst, sondern dass du uns alle dazu gebrauchen möchtest. Und mein Gebet ist, dass wir uns gebrauchen lassen, dass wir uns dir zur Verfügung stellen, dass du uns bereit machen kannst dafür. Ich möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde zu einem Segen für ihr Umfeld werden lässt, dass diese Gemeinde in dieser Stadt einen Unterschied machen kann. Und ich möchte dich bitten, dass nicht unsere großen Pläne im Vordergrund stehen, sondern dass wir uns aufmachen zu beten, dass wir uns aufmachen, deinen Rat und deinen Willen zu suchen, dass wir uns aufmachen und unser Ich abgeben. Ich danke dir dafür, dass du verheißen hast, immer bei uns zu sein und dass du gesagt hast, dass du durch uns Großes tun möchtest. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen.